Montag, 20. April, ich bin Thomas Kausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bild Newsroom. Die große Gesundheitsreform nimmt immer mehr Gestalt an. Leistungen sollen gekürzt werden, Beiträge erhöht werden, Zuzahlungen erhöht werden. Insgesamt sollen im nächsten Jahr 20 Milliarden Euro eingespart werden. Vieles davon, und darüber sprechen wir jetzt mit Bild-Politik-Chef Jan Schäfer, trifft die Versicherten, aber ausgerechnet die Krankenkassen. Fast 100 Krankenkassen, die wir in Deutschland haben, kommen vergleichsweise glimpflich davon. Da sollen 400 Millionen an den Verwaltungskosten eingespart werden. Also wird da nur herumgedoktert oder haben wir einen Systemfehler?
In der Tat, die Krankenkassen kommen bis jetzt sehr, sehr glimpflich davon. Aber die Frage ist ohnehin, sind die Krankenkassen wirklich das große Problem oder geht es nicht eigentlich um etwas Grundsätzlicheres? Denn wir wissen ja, wir sind bei diesem Gesundheitssystem, so wie es in Deutschland aufgebaut ist, mehr oder weniger in einem sozialistischen System. Es ist nahezu alles reguliert. Wir betreiben oft Mangelverwaltung. Nur mal ein Beispiel. Wenn man zu einem Arzt geht, dann hat der Arzt eine ganz klare Gebührenordnung, nach was er abrechnen kann. Also jede Leistung, die er erbringt, ist genau preislich festgelegt. Und es gibt viele Kassenärzte, die sogar teilweise umsonst behandeln, weil sie einen Patienten zweimal beispielsweise im Quartal sehen, aber für diesen Patienten nur ein bestimmtes Budget vorhanden ist, was dann schon ausgegeben ist. Also der Arzt sagt, okay, du kannst noch ein zweites Mal kommen, wenn du im Januar da warst, gerne noch mal im März. Ich behandle dich dann mal mehr oder weniger umsonst. Und in so einem System befinden wir uns. Und dass das natürlich mega Probleme hat, das ist kein Wunder.
Was meinst du mit sozialistisches System?
Naja, es ist alles vorgegeben und geregelt. Wir sehen das, für jede Leistung, die erbracht wird, gibt es einen bestimmten Preis, wie ich gerade sagte. Aber niemand auf der anderen Seite kennt diese Preise. Nehmen wir mal ein sehr teures Beispiel, die Fahrt mit einem Rettungswagen, dem sogenannten RTW. Die kostet ungefähr 1.000 Euro. In einigen steht ein bisschen weniger, in einigen ein bisschen mehr. Wer weiß das schon? Und es gibt umgekehrt eine Zuzahlung, die liegt bei 10 Euro, wenn man sie bezahlt. Das heißt, der gesetzlich Versicherte denkt, ach, ich fahre jetzt für 10 Euro mit dem Krankenwagen. Einige holen sich lieber einen Krankenwagen, als dass sie mit dem Taxi fahren, weil das Taxi vielleicht ins Krankenhaus 30 Euro kosten würde. Mhm. Beim Rettungswagen zahlen sie nur 10. Aber sie sehen die richtigen Kosten, die entstehen gar nicht. Hängt auch damit zusammen, dass gesetzlich Versicherte ja keine Rechnung bekommen, wenn sie beim Arzt waren. So, und dann hat man den Eindruck, man geht umsonst zum Arzt, schließlich zahlt man ja Krankenkassengebühren. Und das ist ein Problem, was wir in diesem System auch haben, spricht auch für Sozialismus. Niemand oder die allerwenigsten nur kennen die wahren Kosten, die zum Beispiel ein Arztbesuch oder eine Fahrt im Rettungswagen verursacht. Mhm.
Trotzdem stellt sich die Frage, brauchen wir fast 100 Krankenkassen? 93 sind es an der Zahl. Verwaltungskosten von den 93 Krankenkassen, es sind so viele Zahlen mal aufgeschrieben, die kosten diese 93 Krankenkassen etwa 13 Milliarden Euro jährlich. Das sind 36 Millionen Euro am Tag.
Richtig. Da ist immer die Frage, ist das zu viel? Vollkommen richtig, wenn man diese Kosten ins Verhältnis setzt, diese Verwaltungskosten, so ungefähr 5, 6, 7% der gesamten Ausgaben der Krankenkassen. Dann kann man immer sagen, wenn man das mit der Wirtschaft vergleicht, liegen die gar nicht so deutlich viel höher. Also Verwaltungskosten dahin oder her, da kann man sicherlich ein bisschen was tun. Was man tun kann, ist natürlich, wenn man weniger Krankenkassen hat, man kann an den Top-Gehältern sparen. Wir wissen, viele Krankenkassenchefs, die verdienen deutlich mehr als 300.000 Euro pro Jahr.
So viel wie der Bundeskanzler.
Da kann man einsparen, ohne Frage. Aber am Ende, glaube ich, sind diese Kosten, die da wegfallen, nicht unbedingt der Kohl, der sprichwörtliche, der dann fett wird. Und wir sehen wieder, wir reden hier über das Wegstreichen von Krankenkassen. Warum? Weil es in dem System gar keinen Wettbewerb gibt. Weil die Kassen eigentlich mehr oder weniger auch die gleichen Leistungen zu mehr oder weniger auch den gleichen Preisen anbieten. Es gibt einen gesetzlich vorgegebenen Krankenkassenbeitrag. Und jetzt können einzelne Kassen noch, oder alle machen das ja auch, aber den Zusatzbeitrag unterschiedlich festlegen. Aber auch da sehen wir, wenn wir so reden, CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann sagt, ja, es langen eigentlich auch 10 Krankenkassen. Ja, es langen auch 10. Normalerweise in einem marktwirtschaftlichen System würde man sagen, das regelt der Markt, wie viele Kassen am Markt überleben. Nein, wir sind hier im sozialistischen System. Hier kann der Staat sagen, ja, wir brauchen eigentlich nur 10 und jetzt müssen wir gucken, wie wir von knapp 100 Kassen zu diesen 10 Kassen kommen. Also auch da, es gibt schon nahezu keinen Wettbewerb und man beraubt sich natürlich, indem man die Zahl der Kassen jetzt auch noch versucht zu senken, eines zusätzlichen wettbewerblichen Elements, wenn es bisher auch nur gering war, aber das fällt dann nahezu auch weg.
Kassen argumentieren natürlich auch und sagen, es gibt 74 Millionen gesetzlich Versicherte. Das sind auch weiterhin 74 Millionen gesetzlich Versicherte, egal ob es 10 Kassen sind oder ob es 90 Kassen sind. Das heißt, die müssen betreut werden, man braucht Mitarbeiter. Es ist nicht alles nur Papierkram, was da an Verwaltungskosten entsteht.
Genau, die Kassen arbeiten aber auch zum Teil auf unterschiedlichen Systemen, IT-Systemen. Da kann man, glaube ich, vieles, sagen die Kassen ja selbst oder sagen auch Experten, die Kassen beraten, vieles wahrscheinlich effizienter machen. Da ist auf jeden Fall Einsparpotenzial und ob diese 400 Millionen, die sich erstrecken auf einige Jahre, wirklich der weisheitsletzter Schluss sind, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, bloß am Ende müssen wir beim Gesundheitssystem, glaube ich, wirklich eher über eine andere Frage reden, nämlich auch die Frage, werden wirklich die Leistungen zu dem Preis erbracht und weiß auch jeder, was er eigentlich im Gesundheitssystem für Kosten verursacht. Man geht ja mal schnell zum Arzt. Wir sehen das an den vergleichsweise sehr hohen Arztbesuchen, die Deutschen leisten im Vergleich zu anderen Ländern, weil man den Eindruck hat, es kostet nicht viel. Wir schimpfen so gerne auf die Privatversicherten. Wir wissen aber umgekehrt auch, viele Behandlungen, die gesetzlich Versicherte bekommen, die können nur stattfinden, weil die Arztpraxen auch Privatpatienten haben. An denen können sie nämlich mehr verdienen. Und Ärzte sind am Ende Unternehmer, da muss sich eine Praxis lohnen. Aber wenn sozusagen alles reglementiert ist, wenn ich in einem sozialistischen System arbeiten muss, das haben wir in der Geschichte ab und zu bei einigen Ländern erlebt, funktioniert es auf Dauer nicht. Das heißt, wenn wir wirklich Ärzte haben wollen, deren Praxen auch gut laufen, die auch freiwillig aufs Land gehen, dann müssen die auch eine Verdienstmöglichkeit haben. Und zwar eine, die sozusagen aus dem Unternehmertum heraus entsteht und nicht, weil der Staat sagt, okay, wenn du aufs Land gehst, dann kriegst du 2000 Euro mehr Prämie. Also dieses System ist krank von vorne bis hinten. Und es ist sicherlich richtig, wenn zum einen Patienten viel stärker über die Kosten, die sie verursachen, auch aufgeklärt werden. Also eine Rechnung für jeden Arztbesuch bekommen, einfach um mal zu sehen, was kostet das eigentlich. Die Selbstbeteiligung muss mutmaßlich auch steigen, soll sie ja auch. Aber das ist genau richtig, um einfach auch ein bisschen mehr den Effekt zu haben, muss ich eigentlich wirklich mit jedem kleinen Wehwehchen zum Arzt gehen oder brauche ich auch automatisch wieder eine neue Salbe oder kann ich das möglicherweise auch mit Hausmitteln machen? Also wir müssen runter von den dramatisch steigenden Kosten, denn wir sind in einer älter werdenden Gesellschaft und da steigen die Kosten sowieso automatisch. Also ist jeder Effekt wünschenswert, der zu einer Drosselung beiträgt und das geht in der Regel nur über Wettbewerb und nicht über Sozialismus.
Wettbewerb vor fast 50 Jahre, 1970. Weißt du, wie viele Krankenkassen es da gab?
Also es waren, glaube ich, 300 oder es waren
1815 Krankenkassen gab es, also vor ein paar Jahrzehnten noch. Jetzt sind wir bei 93 und zeigt ja auch, dass selbst eine Konzentration das Problem noch nicht löst.
Genau so ist es. Ist genau das, was du sagst. Und wenn wir jetzt 10 Kassen hätten, ja, dann hätten wir 10 Kassen. Aber die Probleme, die es gibt, dass es zum Beispiel zu wenig Ärzte auf dem Land gibt, dass Ärzte Patienten umsonst behandeln oder wenn sie jetzt noch sparen sollen, mutmaßlich sagen, wir behandeln also weniger Patienten. Das heißt, die Wartezeiten eher noch länger werden. Dagegen kommt man auch nicht an mit einer Arztpraxis oder Termingarantie. Das wird schwer sein, wenn es nicht genug Kapazitäten für Behandlungen gibt und wenn es sich für Ärzte auch nicht lohnt zu behandeln, dann werden die Ärzte sagen, sie machen das, was nötig ist, aber auch nicht mehr. Und am Ende leidet darunter einerseits der Arzt, aber vor allem der Patient, der richtig behandelt werden will und muss.
Herr Schäfer, danke.
Gerne.
Das Innenministerium und das Bundeskriminalamt haben heute die aktuelle Kriminalstatistik vorgestellt und Bildchefreporter Nikolaus Habusch war dabei. Nikolaus, das Wesentliche haben wir hier auf dem Bild mit der Frage, warum sind Syrer und Afghanen so häufig gewalttätig? Ja, warum?
Ja, es war ein anschaulicher Moment in der Bundespressekonferenz, als der Bundesinnenminister diese Grafik hier hochgehalten hat.
Wir haben sie auch noch mal im Vollbild.
Es geht um die Gewaltkriminalität und zwar gibt es sogenannte tatverdächtigen Belastungszahlen. Das sind Vergleichswerte jeweils pro 100.000 Tatverdächtige unter 8 Jahren. Und da wird eine in Relation gestellt.
Nicht unter 8 Jahren.
Ohne die unter 8-Jährigen.
Ohne die unter 8-Jährigen.
Und da wird in Relation gestellt, wie verhalten sich die verschiedenen Nationalitäten oder Tätergruppen. Und wenn man jetzt hier vergleicht bei der Gewaltkriminalität, liegt Deutschland bei der Belastungszahl bei 273 und fast zehnmal so hoch liegen die Afghanen mit 2252 und noch mal ein bisschen höher ist der Wert für die Syrer in der Gewaltkriminalität.
Das sind die Männer Und hier rechts daneben, das sind die Frauen.
Genau. Also sowohl bei deutschen Tatverdächtigen als auch bei syrischen, afghanischen Tatverdächtigen spielen die weiblichen Tatverdächtigen praktisch keine Rolle. Die Vergleichszahlen liegen jeweils bei 327, 325 oder bei deutschen Staatsangehörigen bei 60. Also relativ unbeachtlich, aber eben sehr, sehr hoch. Teilweise fast 10-mal so hoch. Bei Syrern und Afghanen.
Wurden irgendwelche Erklärungsansätze geboten?
Ja, wurden geboten, und zwar jung, männlich, kriminell. Das war hier der Tenor. Und dazu eben aus Gesellschaften, die eben sehr gewaltaffin sind, wie eben hier genannt die Syrer oder die Afghanen. Mhm. Ansonsten wurde vorgestellt, während der Ausländeranteil in Deutschland bei 15% der Bevölkerung liegt, liegt der Anteil der ausländischen oder Nichtdeutschen, wie die Statistik sagt, der nichtdeutschen Tatverdächtigen bei fast 43%.
Okay, gibt es auch irgendwelche positiven Nachrichten?
Ja, insgesamt waren die Zahlen etwas besser als im Vorjahr. Und daran kann man ablesen, oder das kann man als Indikator dafür nehmen, dass die Grenzkontrollen Wirkung zeigen. Das ist ein erster positives Ergebnis nach einem Jahr Grenzkontrollen, die doch viel Kriminalität auch von Deutschland abhalten. Mhm.
Wie muss es dann weitergehen?
Es gibt einen zweiten Punkt, der bei der Migrationswende noch völlig fehlt, aber nicht untergehen darf. Das ist das Thema Abschiebung, vor allen Dingen Abschiebung von straffällig gewordenen, von Straftätern. Denn wenn die Deutschland nicht verlassen, kommt es zu einer Menge von Folgestraftaten.
Nikolaus Habusch, danke. Timmy, was tust du, ist die Schlagzeile bei Bild. Der Buckelwal in der Ostsee macht ganz Deutschland verrückt. Wobei wir uns natürlich auch fragen müssen, ob wir bzw. unser Mitgefühl, die ganzen Rettungsversuche nicht auch Timmy verrückt machen. Der Tag hatte so gut begonnen. Heute Morgen um 7.05 Uhr hatte er sich alleine freigeschwommen. Und dann ging es hin und her im Zickzack. Mal in die richtige Richtung, in Richtung offenes Meer. Dann wieder in die falsche Richtung, Richtung Hafen. Und jetzt liegt er wieder auf einer Sandbank fest. Gehen wir nochmal zurück in diesen hoffnungsvollen Morgen heute. Unsere Reporterin Charlotte Mahnke ist in Lübeck ins Flugzeug gestiegen und hat die Spur von Timmy aus der Luft verfolgt.
Heute Morgen um 7.05 Uhr ist das passiert, worauf Retter und Helfer seit Tagen gewartet haben. Weil Timmy schwimmt, er schwimmt selbstständig. Er hat heute Morgen offenbar den steigenden Wasservogel dafür genutzt, sich frei zu schwimmen. Wir sind gerade eben mit einem Flugzeug über die Bucht geflogen und konnten sehen, wie der Wal selbstständig inzwischen schon fast das Ende der Bucht verlassen hat. Die LRG-Boote und auch Taucher sind bei dem Muckelwal, der schon seit Tagen in der Bucht ist.
Also, da sah alles noch so gut aus und jetzt hängt Timmy wieder fest. Gehen wir live zu unserem Reporter Henning Schaffner, der dieses Wahldrama jetzt schon seit Wochen verfolgt. Henning, hängt er an derselben Sandbank fest oder an einer anderen?
Nein, hallo Thomas. Also, das ist hier, die Bucht ist kompliziert oder die Kirchsee ist kompliziert. Also, er hängt bis heute Morgen um 7 Uhr. Kurz nach 7 hing er auf einer Sandbank fest, die einigermaßen mittig in der Kirchsee liegt. Er befreite sich dann mit Hilfe des Hochwassers. Wir haben also eine Nordostwindlage und sehr viel Wind draußen. Wir haben teilweise Windstärke 8 und das wühlt natürlich die Ostsee auf und damit drückt das Wasser auch in die Wismarer Bucht und dann in die Kirchsee. Also das Hochwasser hat dafür gesorgt, dass Timmy sich heute Morgen freischwimmen konnte. So, er schwamm dann in der Bucht. Immer wieder mal links, mal rechts. Er schwamm hin und her, mal hoch, mal runter, hat aber den Weg nach draußen nicht gefunden. Hier im Hafen wurde es denn heute Morgen sehr hektisch. Das heißt also, die ganzen Einsatzkräfte sind eingetroffen und sind dann sofort zu ihren Booten, um Timmy dann nach draußen zu begleiten bzw. zuleiten. Denn er hatte den Weg aus der Kirchsee in die Wismarer Bucht nicht von alleine gefunden. So, als dann mehrere Boote bei ihm waren, schwamm er dann immer noch hin und her. Und sein Problem ist, er muss durch die Fahrrinne raus. Die Fahrrinne hat 4 Meter Wassertiefe. Alles andere, wenn man jetzt von meiner Seite aus nach hinten in die Bucht guckt, ist die Bucht zwar oben sehr breit, aber es gibt nur ein Nadelöhr, um dort rauszukommen. Und das ist die Fahrrinne. Und Timmy hat den Fehler gemacht. Er hat sich rechtzeitig der Kirchsee orientiert und ist dort. Oben ist also eine Art Haken. Also die Einheimischen nennen das hier Haken. Ich habe es jetzt mal so eine Spange genannt. Und da ist eine kleine Sandbank vorgelagert. Und da hat er sich jetzt wieder festgelegt.
Das heißt, diese ganzen aufwendigen Vorbereitungen mit Luftkissen und so weiter, um ihn frei zu bekommen, die sind vielleicht gar nicht nötig, sondern man braucht einfach einen besseren Geleitschutz.
Naja, also Herr Backhaus hat das immer als Plan A beschrieben. Also das heißt, diese ganzen Vorbereitungen mit Pontons, mit Luftkissen, mit Netzen und so weiter. Und hat aber auch immer gesagt, wir haben einen Plan B in der Schublade. Dass dieser Plan B so aussieht, wenn sich Timmy freischwimmt, dass man ihn dann mit Booten aus der Kirchsee über die Wismarer Bucht in die Ostsee begleitet. So habe ich den Plan B immer verstanden. Aber dass sich Timmy erneut festsetzt, ich glaube, damit hat jetzt auch keiner so genau gerechnet.
Das heißt, Plan B hat auch nicht so richtig funktioniert. Gibt es auch einen Plan C?
Das habe ich Herrn Backhaus vorhin gefragt und er sagte, wir sind eigentlich immer noch im Plan A. Aber das ist natürlich jetzt seine Art, die Dinge zu sehen. Ich würde sagen, also auf jeden Fall der Plan mit den Pontons und Timmy mit einem Netz zu befreien, so wie wir das in den letzten Tagen verfolgt haben, der ist jetzt erstmal gescheitert. Aktuell sieht es so aus, dass sie also jetzt mehrere Einsatzbesprechungen gemacht haben. Und Herr Backhaus hat uns vorhin auch nochmal in Kenntnis gesetzt und hat uns aufgeklärt, dass sie jetzt versuchen, nochmal vorsichtig, minimalinvasiv, vorsichtig mit Schlauchbooten an Timmy heranzukommen und ihn zu animieren, zu motivieren, sich wieder zu befreien. Allerdings hat der Backhaus auch klargestellt, dass Timmy im Moment floatet. Also das heißt, er hat immer noch genug Wasser, um sich zu befreien und sein eigenes Gewicht drückt also nicht auf die Sandbank. Das Problem ist jetzt aber, dass der Wind nachlässt und je mehr Wind nachlässt, desto weniger Wasser drückt jetzt in die Bucht. Das heißt, Timmy wird dann doch irgendwann, wenn er jetzt da liegen bleiben sollte und sich nicht selbst befreien kann, wird dann doch wieder etwas fester auf die Sandbank gedrückt. Und dann müssen wir einfach mal sehen. Also wenn er sich dann total freiliegt, dann wird es tatsächlich kritisch. Und ich habe vorhin auch hier im Hafen bei der ganzen Bewegung, bei der ganzen Hektik, die hier war, habe ich mitbekommen, dass die hawaiianische Tierärztin, die extra eingeflogen wurde, die rief immer, hurry up, hurry up. Also die sind hier schon alle sehr aufgeregt und bemüht, so schnell wie möglich Timmy jetzt aus dieser misslichen Lage zu befreien. Weil es tatsächlich, die Zeit wird knapp.
Also hawaiianische Tierärztin, wie gesagt, das wird ja auch alles immer verrückter. Kann es sein, dass diese Orientierungslosigkeit, die bei Timmy ja offensichtlich herrscht, auch durch diesen ganzen Stress verursacht wird? Da sind ja Jetskis, die da ranfahren und Boote und Schlauchboote und dann wieder abgedeckt und dann wieder bewässert und so weiter und so fort.
Das kann natürlich sein, aber man muss ja auch sagen, Timmy hat sich jetzt insgesamt das 5. Mal auf einer Sandbank festgeschwommen. Und schon nach dem 3. Mal sagten die Tierärzte und die Walexperten, das ist nicht normal, dass ein Wal sich so oft festschwimmt. Da stimmt irgendwas nicht mit dem Wal. Der ist krank, der hat irgendwas. So, und jetzt ist es das 5. Mal. Also ob da jetzt die ganzen Umstände, wie die Bagger arbeiten, wie die Jetskis da einen Einfluss drauf gehabt haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir sind jetzt beim 5. Mal und irgendwas ist mit diesem Tier, was da nicht stimmt.
Liegt die Verantwortung für die ganze Rettungsaktion jetzt eigentlich ausschließlich bei dieser Initiative der Millionäre oder spricht die Landesregierung da auch noch ein Wörtchen mit?
Nein, Herr Backhaus betont immer wieder, dass die Verantwortung über das Tier bei der Initiative liegt. Na, das Land hat keine Verantwortung für das Tier. Es geht um eine sogenannte Inobhutnahme, also wenn dieses Tier in dem Fall, wenn es jetzt in einem Netz transportiert wird, dann hat man ein Wildtier in Obhut genommen und ist dann automatisch für dieses Tier verantwortlich. Und damit ist das Land Mecklenburg-Vorpommern erstmal raus. Aber Herr Backhaus ist natürlich immer sehr nah an dieser Initiative dran, an den Planungen und hat natürlich auch in gewissen Situationen, wo das Konzept von der Planung abweicht, müssen die Behörden das dokumentieren und gegebenenfalls einschreiten und das erstmal wieder erneut genehmigen. Das war auch in der Vergangenheit das Problem in den letzten beiden Tagen, dass es immer wieder zu kleinen Verzögerungen kam, in der Summe wahrscheinlich schon etwas, etwas mehr, aber es kam immer wieder zu Verzögerungen, weil im Rahmen dieser Planungen es zu Abweichungen kam und die mussten neu genehmigt werden von der Behörde.
Mhm. Ja, trotzdem schon auch bemerkenswert, dass die Verantwortung da an eine Privatinitiative abgegeben wird. Lass uns doch mal aufs Wetter kommen. Du hast es schon angedeutet, dass der Pegel sinken könnte. Aber ich habe in einer Vorhersage gelesen, dass schwere Sturmböen auch erwartet werden. Wäre das eher gut für den Wal, wenn Wellen kommen, oder eher schlecht für die Rettungsmaßnahmen, weil die Wellen zu hoch sind?
Naja, also der Plan war ja ursprünglich, dass man eigentlich den Wal jetzt schon gerne auf der Ostsee gehabt hätte. Wäre der Wal jetzt mit dem Ponton auf der Ostsee, dann müsste die ganze Konstruktion mit insgesamt teilweise in den Böen mit 8 Windstärken kämpfen und Wellen bis zu 2,50 Meter hoch, mitten auf der Ostsee. Das wäre schon eine Herausforderung für die Rettungskräfte geworden. Die Situation, die wir jetzt haben, ist, dass der Wind, wir haben eine Nordostwindlage, dass der Wind über die Ostsee rüberkommt und das Wasser in die Bucht drückt. Also Wellen haben wir im Moment gar nicht. Das ist gar nicht das Problem. Wir sind ja hier, das ist eine vorgelagerte Insel und das heißt, wir haben ja zwar, wir kriegen ja den Wind zu spüren, aber was wichtig ist, ist, dass der Wind das Wasser hereindrückt. So, und wir haben den Peak des Windes, den haben wir jetzt mittags um 12, 1 Uhr. Und dann nimmt der Wind wieder ab. Und je weniger Wind wir haben, desto weniger Wasser drückt in die Bucht und kann Timi keinen Auftrieb geben.
Mhm. Gibt es immer noch viele Schaulustige?
Ja, so langsam ist tatsächlich so, so langsam fühlt sich der Hafen so links und rechts um mich herum. Es kommen immer mehr Leute zu uns. Aber man muss auch sagen, wir haben inzwischen an den Ufern, meine Kollegin Isabel Pfannkuche hat gerade darüber berichtet, dass tatsächlich die Polizei am Ufer schon dafür sorgt, dass nicht zu viele Schaulustige sich sammeln. Wir haben immer noch einen Umkreis von 500 Metern Sperrbezirk. Das heißt, es darf sich keiner dem Wal außer die Rettungskräfte nähern, auch wir Journalisten nicht.
Mhm. Aktuelle Information von unserem Wahlreporter Henning Schaffner. Henning, vielen Dank. Und du hältst natürlich weiter die Stellung, während wir alle die Daumen drücken für Timi den Wal. Und Sie können natürlich alles, wie schon seit Wochen mittlerweile, bei uns im Livestream verfolgen. Dankeschön.